Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof, die jetzt von Clash of Minds produziert wurde.
Hi, Walter. Ich war schneller.
Nun, mir geht es gut und dir?
I'm fine.
Danke.
Gibt es bei Clash of Minds irgendeinen Unterschied zu Amazing Discoveries Africa?
Gleiches Ziel, gleicher Zweck, alles gleich. Aber es dient dazu, die Aufmerksamkeit auf den Widerstreit der Geister zu lenken.
Ganz genau. Deshalb haben wir diese Folge auch so genannt, Clash of Minds.
Streit der Geister. Wir werden einiges besprechen, worüber wir schon früher geredet hatten. Und werden uns ansehen, warum das für die Zeit, in der wir leben, relevant ist.
Also lasst uns mit einem Gebet beginnen. Unser Vater im Himmel, in der Welt passiert so viel und wir brauchen Klarheit. Geister prallen aufeinander und wir brauchen deinen Heiligen Geist. So bitten wir dich, jetzt unseren Verstand zu erhellen, in Jesu Namen. Amen.
It's a minefield out there, Martin.
Martin, da draußen ist ein Minenfeld. Und in diesem morastigen Durcheinander der Ideen müssen wir irgendwo den Faden der Wahrheit finden. Stimmt's?
Genau.
Und sobald man ihn gefunden hat, muss sich das ganze Denken, unser Geist ändern. Und das Alte und das Neue wird aufeinander prallen. Wie schon Martin Luther sagte, lasst die Geister aufeinander prallen, aber die Fäuste haltet still. Lass uns gleich mit dem Anfang beginnen. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Martin, was sitzt im Kopf?
Das Kognitive. Da werden Entscheidungen getroffen.
Die Geisteshaltung, das Denken, das von der Schlange kommt, wird am Ende vernichtet werden.
Ja.
Es ist also sehr wichtig, dieses Denken zu erkennen.
Ja, erinnerst du dich in eine vorherige Folge von What's Up, Prof mit dem Nord- und Südkönig? Das hat auch mit der Geisteshaltung, dem Denken zu tun.
Und mit der Lehre der Schlange gegen die Lehre der Schrift. Hier ein Zitat aus Für die Gemeinde geschrieben. Aber Satan erreichte nur die Ferse. Den Kopf konnte er nicht berühren. Beim Tode Christi sah Satan, dass er besiegt war. Er erkannte, dass sein wahrer Charakter klar vor dem ganzen Himmel offenbart war und dass die himmlischen Wesen und die Welt, die Gott geschaffen hatte, schließlich völlig auf Gottes Seite stehen würde. Er sah, dass alle seine Hoffnungen bezüglich eines zukünftigen Einflusses auf sie völlig vernichtet werden würden. Die Menschwerdung Christi würde für ewige Zeiten die Frage klären, die zu dem großen Kampf geführt hatte. Das war eine Erklärung, dass die Geisteshaltung Christi sich nie veränderte. Sie konnte nicht erreicht werden. Satan konnte nur die Ferse erreichen. Kopf würde zertreten werden. Martin, es ist auch interessant, dass die Geisteshaltung des Feindes Christi auch die Geisteshaltung der Welt ist. Und das ist eine sehr, sehr traurige Aussage.
So ist es.
Denn wie viel von der Welt muss mit der anderen Geisteshaltung erreicht werden? Die ganze Welt.
Deswegen sagt Jesus auch, ihr seid in der Welt, aber ihr sollt nicht von der Welt sein.
Ja. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Martin, die Welt ist sehr groß. Dieser Vers sagt uns, dass die Welt im Großen und Ganzen der Feind Gottes ist.
Das ist so interessant, denn dahin geht unsere Neigung. Deine Neigung ist weltlich.
Unsere Neigung ist weltlich und das muss umgestaltet werden. Und du kannst es nicht selbst tun. Wenn wir uns diesen Vers in 1. Mose 3, Vers 15 ansehen, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Martin, diese Feindschaft, die hier versprochen wird, ist die erste Predigt, die jemals gehalten wurde. Wir lesen hier in Signs of the Times, das war die erste Predigt vom Evangelium, die jemals dem gefallenen Menschen verkündigt wurde. Diese Verheißung war der Hoffnungsstern, der die dunkle und trostlose Zukunft des Menschengeschlechts erhellte. Adam nahm die Zusicherung der Befreiung glücklich an und unterwies seine Kindern sorgfältig in den Wegen des Herrn. Diese Verheißung war in enger Verbindung mit dem Opferaltar gegeben worden. Der Altar und die Verheißungen stehen Seite an Seite und eines wirft deutliche Strahlen des Lichts auf das andere, indem es zeigt, dass die Gerechtigkeit eines beleidigten Gottes nur durch den Tod seines geliebten Sohnes beschwichtigt werden konnte. Im Falle von Kain und Abel haben wir einen Typus von zwei Klassen, die bis zum Ende der Zeit auf der Welt leben werden, und dieser Typus ist eines eingehenden Studiums wert.
And this type is worthy of close study.
Only two mindsets in the Also nur zwei Geisteshaltungen in dieser Welt. Die eine ist das Denken Gottes, die andere das Denken Satans. Leider sind wir in einer Welt gefangen, die weitgehend das Denken Satans angenommen hat.
Das bedeutet auch, dass sie hinter der Geisteshaltung Satans stehen.
Man muss seine
Wahl treffen. Du kannst nicht dazwischen stehen, denn dann wirst du zerdrückt.
Das sagte schon Martin Luther, erinnerst du dich? Er sagte, stell dich entweder hinter Satan oder hinter Christus, aber Frieden zwischen den beiden zu stiften ist unmöglich. Du wirst dabei vernichtet. Nur um das etwas herauszuarbeiten, haben wir hier eine Aussage aus Glauben und Werke. Von Menschen gehen ständig Eindrücke aus. Jeder wird von einer Atmosphäre umgeben, die entweder himmlisch oder höllisch ist. Es gibt nur zwei eindeutige Lager. Wir stehen in dieser Sache entweder auf der Seite Christi oder auf der Satans. Wenn wir beständig Strahlen des himmlischen Lichts der Herrlichkeit aufnehmen, umgeben uns Engel Gottes und eine positive Atmosphäre. Unsere Einstellung und unsere Worte sind für alle, die in unseren Einflussbereich kommen, Zeugnisse wahrer Bekehrung. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Es ist interessant, Martin, dass er sagt, kommt und kauft von mir.
Ja,
ohne
kauft.
Geld. Kommt und kauft Brot und kauft Wein. Kommt und kauft die Lehre, kauft das Brot des Himmels, umsonst. Aber du musst dich dafür entscheiden,
ganz
das
genau
zu tun.
Das ist so wichtig, denn wir denken oft, das geschieht zufällig. Aber es ist eine Entscheidung.
Du musst diese Entscheidung treffen. Und um diese Entscheidung treffen zu können, muss man zu Gott hingezogen werden.
Aber wer zieht da?
Gott zieht. Und er pflanzt das Kreuz zwischen dem Göttlichen und der Menschheit. Dort steht es als ewige Verbindung zwischen beiden. Diese zerbrochene Verbindung kostet nicht weniger als den Tod des Sohnes Gottes. Die den Geist des Menschen kontrollieren. Die Kraft Gottes und die Kraft Satans. Christus ist der Schöpfer und Erlöser des Menschen. Satan ist der Feind und Vernichter des Menschen. Wer sich Gott gegeben hat, wird sich zur Ehre Gottes in Körper, Seele und Geist aufbauen. Wer sich der Kontrolle Satans hingegeben hat, vernichtet sich selbst. Lass uns noch hinzufügen und auch alles, was ihn umgibt. Das ist eine geschichtliche Tatsache. Wir sind in dieser Lage gefangen. Aber dieses Aufeinanderprallen der Geister muss stattfinden und eine Entscheidung muss getroffen werden. Hier ist ein Zitat aus From Eternity Past. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosh. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Der Unterschied zwischen den beiden Klassen wurde deutlicher, ein offenes Bekenntnis der Treue zu Gott auf der einen Seite, Verachtung und Ungehorsam seitens der anderen. Martin, wie lange gibt es diesen Widerstreit schon?
gleich nach der Schöpfung und sogar schon zuvor. Da fing es ja im Himmel an.
Wie betörend ist das Denken Satans?
Och, es steckt voller Verführung. Deshalb sagt Jesus, seht zu, dass euch niemand verführt.
Martin, kannst du dir vorstellen, dass der ganze Himmel in Aufregung war? Und dass ein Drittel der Engel auf die Verführung hereinfielen? Anfangs wahrscheinlich die Hälfte der Engel, die zwischen beiden hin und her gerissen waren. Aber ein Drittel der Engel.
Heilige Wesen.
Ungefallene, heilige Wesen, die sich für den Rebellen entschieden. Das ist unglaublich. Und es ist interessant, dass Mitleid mit dem Teufel im Himmel erst mit dem Kreuz aufhörte und aufgegeben wurde, als sein wahrer Charakter offenbar wurde. Aber wie stur sind wir? Sogar im Licht des Kreuzes werden wir immer noch die Seite des Rebellen wählen. Hier ist diese berühmte Aussage von Martin Luther. Lasst die Geister aufeinanderprallen, aber die Fäuste haltet still. Leider gilt das nur für die Christen. Satan hat da keine Bedenken. Er wird die Fäuste nicht stillhalten. Martin, wenn es nun zum Widerstreit der Geister kommt, wie viele kollidierende Ideologien gibt es?
Mehr als wir aufzählen können. Hunderte, Tausende.
Tausende, richtig? Wenn wir sie uns im Licht der Bibel betrachten und uns nur darauf konzentrieren, gibt es nicht einen enormen Streit in der Welt bezüglich der Frage nach dem Ursprung und wie die Dinge entstanden? Schöpfung durch Design gegen die Theorie der Evolution? Ist das kein Zusammenprall der Geister?
Einer der größten. Wir hatten das letzte Mal besprochen. Es gibt so viele Bereiche, die ihr ganzes Verständnis auf evolutionäres Denken aufbauen.
Es berührt jeden Lebensbereich. Sogar die Welt der Medizin, richtig? Oder besonders die Welt der Medizin.
So ist es.
Martin, wie viele Abermilliarden Dollar werden jährlich nur dafür ausgegeben, die Ideologie und das Denken Satans zu fördern? Nur bezüglich dieses einen Aspekts?
Ich denke, du kannst die Armut auf der Welt beseitigen, wenn das Geld, das dort ausgegeben wird, für jeden auf der Welt verwendet wird.
Und wie viel Geld, wie viel Zeit und wie viel Anstrengung verwendet er darauf, seine Ideologie zu bewerben?
Das ist nicht zu zählen.
Absolut nicht. Jede Medienproduktion, die man über die Natur zu sehen bekommt, enthält seine Werbespots.
In Lehrbüchern, überall.
Nun gut, lass uns über die Autorität und das Gesetz Gottes sprechen. Die Autorität Gottes gegen die Autorität einer anderen Macht. Wie viel Zeit und wie viel Anstrengung wird darauf verwendet, die Autorität Gottes und sein Gesetz zu bestreiten?
Unzählige Stunden. Und du musst auch in Betracht ziehen, wie lange diese Streitfrage schon anhält.
Sind Kirchen, die sich selbst christliche Kirchen nennen, in diese Debatte eingebunden?
Ständig.
Prallen diesbezüglich Geister aufeinander?
Ja.
Glaube und Werke. Wie wirst du gerettet, Martin? Wirst du durch Glauben gerettet? Und erhältst du durch Glauben die zugerechnete und verliehene Gerechtigkeit Christi? Oder wirst du durch deine Werke gerettet?
Durch die zugerechnete und verliehene Gerechtigkeit, das bringt die Werke hervor. Aber wie viel Widerstreit der Geister gibt es dazu?
Wie viel Blut floss wegen diesem Widerstand der Geister? Unfassbar, oder? Das Wort. Die Autorität des Wortes.
Nun, du hast diesen Widerstreit über den Ursprung des Wortes.
Ja, man hat den Widerstreit über den Ursprung des Wortes und man hat den Streit über das Wort selbst. Gibt es da draußen Alternativen zum Wort, die sich in diesem Streit mit dem Wort befinden? Wie viele okkulte Autoren haben wir? Gibt es die Schrift von Blavatsky?
Ich denke, das Pendel hängt ein wenig zur falschen Seite.
Ja.
Von der Anzahl an Denkern und Menschen her, die gegen das Gesetz stehen.
Weißt du, was interessant ist, Martin? Das meistverkaufte Buch auf der ganzen Welt ist ohne Zweifel die Bibel. Es ist das eine Buch, das weiter verbreitet ist als jedes andere Buch der Welt. Und die Schriften von L.S.A. Bailey, die Bücher von Blavatsky oder die Schriften von Albert Pike sind viel weniger verbreitet als die Bibel.
Ja.
Sie werden aber von denen, die sie besitzen, tatsächlich gelesen. Wogegen die Bibel auf vielen Regalen steht und niemals gelesen wird. Richtig?
Das ist nur allzu wahr.
Ist das nicht ein sehr trauriger Stand der Dinge? Aber sobald man diese beiden Denkweisen erkennt, liegt es auf der Hand, dass es einen Zusammenprall der Geister gibt. Einen enormen Zusammenprall der Geister. Mit all den Lügen, die durch die Evolutionstheorie und all die anderen Bereiche eingeführt wurden, wird ständig Zweifel an diesem Buch gesät. Am Buch der Bücher, das hier liegt.
Ja. Ja, ich denke, das ist der Hauptpunkt dieses Streits, um die Autorität dieses Buches etwas zu verringern.
Wenn man sich überlegt, welche Anstrengungen er unternimmt, diesen allerersten Satz, am Anfang schuf Gott, in Verruf zu bringen. Wenn er es schafft, die allererste Zeile in Verruf zu bringen, hat er im Grunde doch das ganze Buch in Verruf gebracht. Das ist ein unfassbarer Streit. Wenn wir uns natürlich etwas mehr dem eigenen Zuhause nähern, haben wir noch zusätzliche Informationen im Geist der Weissagung. Es gibt sogar innerhalb der Reihen derjenigen, die beanspruchen, ein Volk des Buches zu sein, einen Zusammenprall der Geister, wenn es zum Geist der Weissagung kommt. Sogar in den Ortsgemeinden. Ist das nicht ein trauriger Stand der Dinge?
Sie sind voll davon. Leider wird uns dieser Streit wahrscheinlich nicht verlassen, bis Jesus kommt, um uns zu holen.
Richtig. Wenn man zum Buch Offenbarung geht, heißt es dort, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wenn man das wirklich glaubt, wessen Zeugnis bezweifelt man dann genau genommen?
Das Zeugnis von Jesus.
Das ist eine ganz ernste Sache, stimmt's? Wird er nicht auch das Wort genannt?
Ja.
Ist es nicht so, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht?
Ja.
Stellt man praktisch alles in Frage, was Jesus je sagte?
Wenn du die Bibel und den Geist der Weissagung in Frage stellst, bewegst du dich in diesem Fahrwasser.
Yes.
Ja. Lass uns noch ein paar Bereiche ansehen. Wie kontrolliert man das Denken der Menschen? Das wird doch zu einem wichtigen Thema, wenn es zu einem Streit der Geister kommt, oder?
Ganz genau.
Wir haben einen Widerstreit zwischen Zwang und Gewissensfreiheit. Wie vehement wird dieser Streit in unseren Tagen?
Nun, ich denke, wenn man auf die letzten beiden Jahre zurückblickt und auf das, was gegenwärtig vorgeht, kann man sehen, dass es eine große Verschiebung gibt, wie sie das kontrollieren, was du denkst.
Okay. Dabei sind zwei Taktiken eingebunden. Es ist nicht nur ein Streit der Geister. Es sind auch zwei Taktiken, um deine Aufmerksamkeit auf das eine oder das andere Denken zu lenken. Das eine ist eine auf Liebe gegründete ziehende Kraft. Sie findet ihren Höhepunkt in einem Kreuz. Und das Kreuz ist die Garantie, dass Gott der Menschheit Entscheidungsfreiheit und Gewissensfreiheit zugestanden hat. Denn wenn er ein nötigender Gott wäre, hätte er den Sündenfall verhindern können, indem er sein Denken aufgezwungen hätte. Das ist das Schöne bei Gott. Er zwingt niemals sein Denken auf. Wenn ich erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir zwingen. Sagte er das? Wenn ich erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Während das andere Denken sagt, ich werde dich zwingen.
Ja.
Du wirst machen, was ich sage.
Und Gesetze einführen und all das, aber du wirst machen, was wir sagen.
Kann dieser Streit sogar in die Reihen von Gottes Volk eindringen? Leider ja, stimmt's? Lass uns eine etwas lebensnahere Ansicht zum Thema Gesundheitsreform einnehmen. Gibt es da einen Zusammenprall der Geister?
Darüber gibt es einen sehr großen Zusammenprall in der Welt.
Und auf welcher Ebene?
Ganz oben. Es gibt keine Ebene.
Von ganz oben bis ganz unten, oder?
Ja.
Überall, ganz egal, ob man in die kleinste Ortsgemeinde geht oder ganz an die Spitze, man wird einen Streit der Geister haben. Von der Gottheit ganz zu schweigen. Gibt es da einen Zusammenprall der Geister? Manche denken, dass sie glänzlich verstehen, wie Gott wirkt und arbeitet. Sie schaffen Parameter und Gott soll sich gefälligst an diese Parameter halten.
Ja, sie stellen sich auf eine Kiste, bewegen sich kein bisschen davon und das ist ihr Evangelium.
Übersteigt Gott nicht unser menschliches Fassungsvermögen?
So sehr, dass man es sich nicht vorstellen kann.
Ja, es ist unvorstellbar,
ja.
Unbegreiflich. Nun, Martin, das ist ein interessantes kleines Video. Das sind die Gedankengänge von Yuval Harari von der Hebrew University. Er ist heute ein sehr prominenter Mann, sehr populär bei TED Talks, sehr populär an ganz vielen Orten der Welt. Und natürlich einer der Ratgeber von Klaus Schwab.
Ja, das Weltwirtschaftsforum.
Das Weltwirtschaftsforum. Und die Art, wie sie denken und vorgehen, finde ich faszinierend. Lass uns einfach sehen, was er zu sagen hat.
Aber zum ersten Mal haben einige Regierungen und Unternehmen die Macht, um im Grunde Menschen zu hacken. Es wird viel davon gesprochen, dass Computer gehackt werden oder Smartphones und Bankkonten. Aber die große Story unserer Ära ist die Fähigkeit, Menschen zu hacken. Und damit meine ich, dass wenn man nur genug Daten und genug Computerpower hat, kann man Menschen besser verstehen, als sie sich selbst verstehen. Und dann kann man sie auf Wegen manipulieren, die früher unmöglich waren. Und in so einer Situation hört das alte demokratische System auf, zu funktionieren. Wir müssen die Demokratie neu erfinden. Jetzt für diese neue Ära, in der Menschen Tiere sind, die man hacken kann. Also diese ganze Idee, dass Menschen diese Seele, diesen Geist und einen freien Willen haben und keiner weiß, was in mir vorgeht und wofür ich mich entscheide, sei es bei den Wahlen oder im Supermarkt, das ist mein freier Wille. Der ist jetzt vorbei. Wir müssen uns mit der Tatsache abfinden, ganz egal, noch einmal, hier trifft Philosophie auf Computerwissenschaft und Biologie. Ganz egal, was sie letztlich für die Wahrheit des Universums halten, müssen sie begreifen, dass wir heute praktisch die Technologie haben, Menschen massenhaft zu hacken. Und das bedeutet, dass wir Demokratie neu erfinden müssen.
Martin, bist du schon bereit, deine Entscheidungsfreiheit abzugeben?
Das bin ich definitiv nicht, denn Jesus starb für meine Entscheidungsfreiheit.
Was war der Preis für deine Entscheidungsfreiheit? Doch der Tod von Gottes Sohn. Kannst du dir das vorstellen? Nun, es gibt Leute, die denken, dass deine Entscheidungsfreiheit ganz unsanft überrollt werden kann.
Ja.
Es ist interessant, was sie mit dieser digitalen Währung planen. Die digitale Währung wird nicht einfach eine digitale Nummer sein, die du beliebig nutzen kannst. Es sieht so aus, Martin, dass sie so programmiert ist, dass du nur das auswählen kannst, was dir zu kaufen erlaubt wird.
Ganz genau. Das ist so wie bei dir wird nichts gehören, aber du wirst glücklich sein. Das Glück wird damit verknüpft, was sie als dein Glück festlegen.
Ja, du bekommst eine Quote. Du darfst so viel von dem pro Monat kaufen, danach gilt, sorry, dein Geld kann ich mehr davon kaufen. Deine freie Entscheidung wird weggenommen sein. Dann ist die Frage natürlich, wer an die Stelle deiner Entscheidungsfreiheit tritt.
Nun, die Handlanger des Teufels, weil das Denken des Feindes darin besteht, deinen freien Willen wegzunehmen.
Ja, der Feind nutzt Taktiken der Nötigung. Er hat sie schon immer gebraucht. Er hat schon immer Gewalt gebraucht. Entweder machst du es auf meine Weise oder ich bringe dich um. Macht dir Kain das nicht mit Abel? Und dieses Denken war schon von Anfang an da. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt eines Widerstreites der Geister. Gott möchte, dass wir die Geisteshaltung Gottes haben. Aber er wird uns nie zwingen. Und wenn du verloren gehst, geschieht das durch deine eigene Entscheidung. Denn wenn man das einmal gründlich durchdacht hat, gibt es doch kein logischeres System, als man es in der Schrift vorfindet.
Genau.
Martin, nenn mir nur eines der 10 Gebote, das bedeutungslos ist.
Nicht eines. Wenn man es so betrachtet und darüber nachdenkt, welches der 10 Gebote ist nicht zu deinem Nutzen?
Sie sind es alle, jedes von ihnen.
Ganz genau.
Und für jeden anderen.
Bei dem, was er sagte, war auch interessant, dass sie dein Denken manipulieren können. Wie viele Menschen werden sie manipulieren können, zu glauben, dass das, was sie einführen wollen, diese Freiheit, der beste Weg für dich ist? Sie werden dein Denken manipulieren und beschäftigen sich schon eifrig damit.
Martin, eines ist interessant. Wenn du völlig ohne Gott bist, kannst du vielleicht völlig dagegen sein, dass dein Denken manipuliert wird. Aber du wirst auf so vielen Ebenen eingefangen, dass du nicht einmal merkst, wie dir geschieht.
Genau das versuchte ich zu sagen. Wenn du nicht im Wort gegründet bist, was die Wahrheit ist und was Realität ist, dann werden sie leider deinen Geist manipulieren.
Martin, um also diesen Streit der Geister zu verstehen, müssen wir den ganzen Weg der Geschichte zurückgehen, stimmt's? Und Geschichte zu studieren und sie in Beziehung zu setzen, ist keine Verschwörungstheorie.
Nein.
Das ist biblische Prophetie und biblische Geschichte. Hier ist eine Aussage aus Testimonies for the Church, Band 8, Seite 307. Es gibt ein Geschichtsstudium, das nicht verurteilt werden sollte. Heilige Geschichte war eines der Studienfächer in den Prophetschulen. In der Aufzeichnung seines Handelns mit den Nationen wurde die Fußspuren Jehovas erforscht. So sollen wir heute das Handeln Gottes mit den Völkern der Erde bedenken. Wir sollen in der Geschichte die Erfüllung der Prophetie sehen, um das Wirken der Vorsehung in den großen reformatorischen Bewegungen zu studieren und um den Fortgang der Ereignisse zu verstehen, wie die Nationen für die letzte Auseinandersetzung des großen Kampfes angeordnet werden. Wir können also Hinweise für das, was heute in der Welt passiert, in der vergangenen Geschichte finden.
Wie geht dieses Sprichwort? Wenn du nicht aus der Geschichte lernst, bist du dazu verdammt oder anfällig dafür, sie zu wiederholen.
Stimmt, genau das wird passieren. Wir müssen also heilige Geschichte studieren. Wir müssen verstehen, wie Gott mit den Nationen in der Vergangenheit gehandelt hat. Warum es manchmal notwendig war, eine ganze Nation auszulöschen, damit die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können, in der nächsten Generation weitergehen konnte. Wenn Gott so weit ging, eine Gruppe oder eine Nation auszulöschen, dann war das zum Wohl der Nachwelt. Signs of the Times. Kain repräsentiert diejenigen, die die Prinzipien und Handlungsweisen Satans ausführen, indem sie Gott auf eine von ihnen gewählte Art anbeten. Wie der Führer, dem sie folgen, sind sie gewillt, teilweise Gehorsam zu erweisen, aber keine völlige Unterordnung unter Gott. Die Anbetungsklasse Kains umfasst bei weitem die größte Menge, denn jede falsche Religion, die erfunden wurde, gründete sich auf das Prinzip Kains, dass der Mensch sich für sein Heil auf eigene Verdienste und Gerechtigkeit verlassen kann.
that man can depend upon his own merits and righteousness for salvation.
Martin, da gibt es dieses Kein-Prinzip. Und die bei weitem größte Menge hängt den Prinzipien Keins an. Ist das nicht eine traurige Situation?
Isn't that a sad situation?
Ja, sehr traurig. Es ist sehr wichtig, dass man vielleicht nicht mal weiß, dass man sich auf der Seite Keins befindet, außer man liest dieses Buch.
You're right. So let's look.
Du hast recht. Lass uns das noch einmal lesen. 1. Mose 4, Vers 15. Da sprach der Herr zu ihm: Für wahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Das ist eine sehr interessante Aussage. Und wir lesen sie in 1. Mose Kapitel 4. Das ist kurz nach dem Sündenfall in Kapitel 3. Was ist dieses Zeichen? Nun, es ist eine Flagge, ein Leuchtfeuer, ein Monumentum, ein Omen, ein Wunderkind, ein Hinweis, ein Zeichen, ein Wunder, ein Schild, ein Merkmal. Es ist das gleiche Wort, das für den Sabbat als Zeichen zwischen dem Menschen und Gott verwendet wird. Es gibt also ein Zeichen Kains und ein Zeichen Gottes.
Richtig.
Es gibt also ein Hinweisschild Kains und ein Hinweisschild Gottes, wenn man einen anderen Ausdruck verwenden möchte. Wofür steht dieses Hinweisschild oder Zeichen? Es steht für die Autorität. Wer hat die Autorität? Ich gab euch meine Sabbate als Zeichen zwischen mir und euch, dass ich der Gott bin, der euch heiligt.
Das ist vielleicht der allererste Widerstreit, die Autorität.
Ja, die Autorität. Welcher Autorität unterwirfst du dich? Wem glaubst du? Denn schon die ersten Worte der Schlange waren ja: Sollte Gott wirklich gesagt haben? Stimmt's? Was Gott gesagt hatte, wurde in Frage gestellt. In Wirklichkeit wurde Gottes Denken in Frage gestellt. Dann ging es direkt gegen Gottes Sichtweise. Nein, keineswegs. Gott meinte es nicht so, sondern genau genommen ist es so. 2. Mose 31, Vers 13. Rede du zu den Kindern Israels und sprich: Halte du ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen, dasselbe Wort, zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Woher kommt meine Stärke?
Von Gott.
Wer hat die Autorität in meinem Leben?
Nun, das ist von deiner Wahl abhängig.
Ah.
Und durch dein Handeln kannst du anfangen zu beurteilen,
für welche Seite man sich entschieden hat. Gut, es gibt also zwei Zeichen in der Welt. Es gibt das Zeichen Kains und das Zeichen Gottes. Das Zeichen Gottes ist kein körperliches Zeichen. Deshalb ist das Zeichen Kains auch kein körperliches Zeichen. Es ist ein Zeichen der Autorität. Nun, wie viel Autorität gestand Gott Kain tatsächlich zu? Nun, lass es uns noch einmal lesen. Kain sagte: Ich bin ratlos. Was würde geschehen, wenn sie ihn finden würden? Sie würden ihn erschlagen. Also tat Gott etwas Unfassbares. In dem Wissen, dass dieser Mensch ein Kind des Ungehorsams war, ein Rebell gegen die Sache Gottes, jemand, der die Gesinnhaltung Gottes hasste, bis dahin, dass er jeden umbrachte, der anders als er dachte. Gott sagte zu ihm: Für wahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Wenn nun das Zeichen Gottes, Autorität ist, denn der Sabbat trägt das Siegel Gottes, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, richtig? Deshalb gebietet er dir, gab er Kain die Autorität, sich siebenfach zu rächen. Anders gesagt, hatte er die Macht, eine Strafe zu verhängen, die siebenfach größer war als alles, was ihm angetan wurde. Weißt du, Leute werden für ein geringfügiges Fehlverhalten ins Gefängnis gesteckt, und das für sehr, sehr lange Zeit. Und andere gehen mit Mord straffrei aus. Er gab also Kain Autorität. Und Kain erkannte seine Frau, die wurde schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass das nicht der Henoch war, der mit Gott wandelte. Das ist Henoch, der Sohn Kains. Einige Generationen vor dem Henoch, der mit Gott wandelte. Dem Henoch aber wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehuael. Mehuael zeugte Methusael und Methusael zeugte Lamech. Hier sind ein paar Generationen, bis man zur Generation von Lamech kommt. Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Die eine hieß Ada, die andere Zilla. Zwei Dinge geschahen hier, Martin. Als erstes bauten sie eine Stadt.
Das war gegen das, was Gott wollte.
Gott wollte nicht, dass man in Städten lebt. Zweitens nahm nach ein paar Generationen anscheinend das Thema Lust überhand und Lamech nahm sich zwei Frauen. Die eine war Ada und die andere Zilla. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Den Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Das ist sehr interessant. Was hier geschieht, ist ein weiterer Abfall. Er nimmt sich zwei Frauen. Gott schuf nur eine Frau für Adam. Keine zwei. Das andere war seine Macht, seine Autorität auszuüben. Er stieg von siebenfach auf 70 und siebenfach, wie die King James es ausdrückt. Die Geneva-Bibel, die erste wirkliche protestantische Bibel war, sie sagt 70 mal siebenfach. Das ist eine andere Weise, das zu übersetzen. Das ist sehr interessant. 70 mal 7, das spricht mehrere Sachen an. Es gibt eine Prophezeiung über 70 mal 7. So liest man es im Buch Daniel, stimmt's? Was sagt Jesus, wie oft du vergeben musst?
Das Gleiche. 70 mal 7.
Okay, aber dieser hier vergibt nicht.
Nein.
Er vergibt nicht.
Er bestraft nur.
Er bestraft 70 mal 7-fach. Das sind also zwei unterschiedliche Geisteshaltungen. Eine voller Liebe und Vergebung, ohne dabei die Gerechtigkeit zu opfern. Die andere ist Brutalität bei der Erzwingung ihrer sogenannten Gerechtigkeit. Diese Leute, Kain und seine Nachfahren, wurden also zu den Herrschern über die Kinder des Ungehorsams. Und sie übten das Zeichen von Kain aus, das Zeichen der Autorität.
Ja.
Alright. Nun gut, gehen wir zu den okkulten Schriften und sehen wir, was Albert Pike's Morals and Dogma dazu zu sagen hat. Er spricht über Freimaurerei, die in der Welt heute so hohes Ansehen genießt. Und viele, fast alle, wenn nicht alle der Spitzenpolitiker in der Welt, gehören zu dieser Bruderschaft. Ist es nicht so? Henoch. Sein Name bedeutet im Hebräischen Eingeweihter oder Initiator. Die Legende der Säulen aus Granit, Kupfer und Bronze, die von ihm errichtet wurden, ist wahrscheinlich symbolisch. Die aus Bronze, die die Flut überdauerte, sollte die Mysterien symbolisieren, deren legitimer Nachfolger die Freimaurerei ist. Sie ist von frühester Zeit ein Wächter und Verwahrer der großen philosophischen und religiösen Wahrheiten, die der Welt weitgehend unbekannt sind und die von Zeitalter zu Zeitalter durch einen ununterbrochenen Strom der Tradition weitergegeben wurden und in Symbolen, Emblemen und Allegorien verkörpert sind. Also, auf wen führen sie ihre Symbole, Allegorien, Traditionen und ihre Religionen zurück?
Nicht auf den Henoch, der mit Gott wandelte. Es ist der andere Henoch.
Wir werden herausfinden, welcher Henoch es ist. Stimmt's, das müssten wir herausfinden. Aber sie führen es auf Henoch zurück, richtig? Henoch, der Sohn Jareds, stammte von Adam über die Linie Setz ab, in der siebten Generation von Adam an. Nach Ascher wäre Henoch im Jahre 3382 vor Christus geboren. Pikes Buch datierte freimaurerische und nach christlicher Zeitrechnung. Angegebene Daten sind 5680 AM, was für Anno Mundi steht, Jahre der Welt.
AM, which stands for Anno Mundi or Year of the World.
Und es gibt auch das Datum 1871 nach Christus für Morals and Dogma an. Das heißt, Morals and Dogma wurde im Jahre 1871 geschrieben oder 5680 Anno Mundi, dem Jahr der Welt. Wohin bringt uns dieses Datum? Finden wir es heraus. Wenn wir das eine vom anderen abziehen, kommen wir in die Zeitrechnung vor Christus auf 3809 vor Christus. Der freimaurerische Kalender fängt nach Albert Pike 3809 vor Christus an. Das sind 427 Jahre vor dem Henoch, der mit Gott wandelte. Worauf führen Sie Ihre Abstammung zurück? Auf den Henoch, der mit Gott wandelte, oder auf Henoch, den Sohn Kains?
Auf den Sohn Kains.
Der Wächter und Verwahrer der freimaurerischen Wahrheiten kann also nicht jener Henoch gewesen sein, sondern muss Henoch der Sohn Kains gewesen sein.
Nein.
Es konnte nicht der gute Henoch gewesen sein. Sie verfolgten ihren Ursprung also auf Rebellion zurück. Hier haben wir ein anderes Zitat, diesmal nicht aus Morals and Dogma, sondern aus Blavatskys Schriften. The Secret Doctrine, Band 1, Seite 415. Erinnere dich, dass Pike sagte, ihre Religion sei geheim. Sobald der Schlüssel für das erste Buch Mose in unseren Händen ist, enthüllt die wissenschaftliche und symbolische Kabbala das Geheimnis.
Kabbala, which unveils the secret. So what is this great secret,
Martin? Was ist dieses große Geheimnis, Martin? Die große Schlange des Garten Eden und Gott der Herr sind identisch und so sind sie Jehova und Kain eins. Das heißt, dass sie Kain vergöttlicht haben. Kain, der ein Zeichen hat, ein Zeichen der Autorität. Und sie verwarfen Gott, Jehova, der ein Zeichen der Autorität hat. Deshalb musste schon von Anfang an das Zeichen Jehovas, der Sabbat, als Symbol seiner Autorität von Kain abgelehnt worden sein. Jener Kain, der in der Theologie als Mörder bezeichnet wird und als derjenige, der Gott anlügt. Jehova verführt den König von Israel, das Volk zu zählen, und Satan versucht, ihn an anderer Stelle das Gleiche zu tun. Jehova verwandelt sich in feurige Schlangen, um jene zu beißen, die ihm missfallen, und Jehova inspiriert die eherne Schlange, die sie heilt. Diese kurzen, scheinbar widersprüchlichen Aussagen, widersprüchlich, weil die beiden Mächte voneinander getrennt anstatt als zwei Gesichter der gleichen Sache betrachtet werden, im Alten Testament, sind die geheime Lehre. Gut und Böse miteinander verbunden.
Ja.
Das ist ihre Lehre.
Na, Martin.
Natürlich verdrehen Sie hier die Tatsachen, Martin. Während die Bibel an der einen Stelle sagt, dass Jehova David versucht, das Volk zu zählen, und an der anderen, dass Satan ihn verführte, muss man es von diesem Verständnis her betrachten, was immer Gott zulässt,
so ist es,
wird auch als sein Wille betrachtet. Warum würde Gott etwas Negatives zulassen, das auch negative Konsequenzen hat?
Damit das Wahre sich ausleben kann.
Weil er deine Entscheidungsfreiheit respektiert.
Ja.
Er wird gegen deine Entscheidungsfreiheit nicht angehen. Aber deine Entscheidungsfreiheit hat Konsequenzen. Also das bedeutet, dass ihr Gott Kain ist. Und der Gott Kains ist Satan.
Ja.
Gehen wir weiter in der Geschichte. 1. Mose Kapitel 6. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehreren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zur Frau, die ihnen gefiel. Martin, von Anfang an gab es zwei Klassen. Diejenigen, die Söhne Gottes waren, die waren aus Seths Linie. Und diejenigen, die aus Kains Linie waren, über Henoch bis zu Lamech und die sich bis zum heutigen Tag fortsetzt. Diese beiden Geisteshaltungen prallen schon immer aufeinander. Schließlich wird es so schlimm, dass der Herr sagt, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmten Männer gewesen sind. Dieser Vers wurde in unserer modernen Welt so verdreht.
Es gibt den Widerstreit der Geister schon in diesem Vers.
Ein Zusammenprall der Geister, sogar in den Reihen derer, die doch für die Bibel einstehen. Stimmt's? Der Geist der Weissagung stellt es ziemlich klar. Er sagt, dass es die Nachfahren Seths waren, die in den Bergen lebten und die Bauern waren, auf dem Land lebten. Sie kamen mit den Nachfahren Kains in der Stadt in Kontakt und trafen sich wahrscheinlich in einem Einkaufszentrum. Dort sahen sie schließlich, dass die Töchter der Menschen aus der Linie Kains herausgeputzt waren. Sie waren begehrenswert. Martin, ich vermute, dass ihre Kleidchen etwas kürzer als die der Linie Seths waren. Und ich denke, dass sie mit Glöckchen und Pfeifchen behängt waren, die sie sehr attraktiv machten. Und vielleicht ging ja der Ausschnitt bis zum Nabel. Wer weiß schon, wie genau das war. Nichtsdestotrotz konnten sie einigen nicht widerstehen. Dann wurden Kinder geboren, die berühmte Männer wurden. Anders gesagt, wurden sie zu Kämpfern und Feinden Gottes. Menschen, die energisch waren und ihren Willen durchsetzen konnten.
Die Proteste organisierten und Kriege entfachten oder Kriege anzettelten.
Richtig. Schließlich wurde es noch schlimmer. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Anders gesagt, erlaubte er diesem Denken bis zu einem gewissen Punkt seinen Lauf zu nehmen. Wenn er da nicht eingegriffen hätte, hätte kein Fleisch gerettet werden können. Das ist übrigens ein ganz interessantes Zitat von Ellen White aus früher Schriften. Menschen, die zur Zeit Noahs und Abrahams lebten, glichen den Engeln in Gestalt, Anmut und Stärke. Aber jede nachfolgende Generation ist schwächer geworden, immer mehr der Krankheit unterworfen und ihr Leben ist von kürzerer Dauer gewesen. Satan hat immer mehr gelernt, die Menschheit zu plagen und zu entkräften. Martin, sogar noch weit nach der Flut, bis in der Zeit Abrahams, waren die Menschen von hoher Gestalt.
Sie glichen Engeln. Interessant, wenn man darüber nachdenkt, als die drei Männer, von denen einer Jesus war, zu Abraham kamen, gingen sie hin, um Sodom und Gomorra zu vernichten. Sie waren Engel, aber sie glichen Menschen. Körperlich war da kein großer Unterschied zu erkennen.
Ja, das waren beeindruckende Männer. Sie waren hochgewachsen. Im Vergleich zu ihnen sind wir wegen der Degeneration zu Wichten geworden. Sie waren wie Riesen. Und einige Generationen trugen dieses Riesengen noch in sich. Sogar noch bis in der Zeit Davids hinein. Dann verschwand es im Grunde aus der ganzen Menschheit. Wir dürfen diese Verse nicht missverstehen, wenn wir sie in der Bibel lesen. Wenn man beispielsweise 1. Mose 6, Vers 2 und 4 in der Common English Bible liest, heißt es, die göttlichen Wesen sahen, wie schön diese Menschenfrauen waren, sodass sie die heirateten, die sie erwählten. In jenen Tagen lebten Riesen auf der Erde und auch später als göttliche Wesen und Töchter der Menschen sexuelle Verbindungen hatten und Kinder gebaren. Das ist einfach eine unsinnige Ausgeburt der Fantasie.
Da wird einem schlecht.
The Good News Bible macht es auch nicht besser. Einige der himmlischen Wesen sahen, dass diese jungen Frauen schön waren, so nahmen sie sich die, die ihnen gefielen, in jenen Tagen und sogar später gab es Riesen auf der Erde. Diese waren Nachfahren von Menschenfrauen und himmlischen Wesen. Martin, das ist eine völlige Verdrehung der Schrift. Wieder ein weiterer Punkt zu der Frage, ob es wichtig ist, welche Bibel wir benutzen.
Definitiv. Und das zieht sich sogar durch verschiedene Sprachen. Auch bei den Bibeln auf Afrikaans. Die alte Übersetzungen haben es genauso wie die King James. Die neuen formulieren es genauso wie hier.
Auf alle Fälle stimmt es nicht mit den Resten der Bibel überein, denn Jesus spricht es deutlich aus, dass Engel sich nicht fortpflanzen. Das ist die Art von Verdrehung, die man bekommen kann, und auch eine Verdrehung der Geschichte.
Ich verstehe. Sieh dir einmal diese Verdrehung an. Zuerst verdrehen sie den Henoch, von dem alles Okkulte kommt. Dann kommt diese Verzerrung mit dem Ursprung dieser Zwitterwesen von Engeln und Menschen.
Das ist einfach erbärmlich. Dieser Krieg tobt hier unten unter der Menschheit. Kein Engel hat die Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Es war eine neue Art von Wesen. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und das ist eine ganz einfache Sachlage. Die auf Gottes Seiten waren, vermischten sich schließlich mit denen, die nicht mit Gott übereinstimmten, und das resultierte darin, dass sich die Bosheit in der ganzen Menschheit ausbreitete. Martin, wir befinden uns an diesem Punkt. Wir befinden uns am gleichen Punkt, an dem Gott die Menschheit erneut vernichten muss.
Ja. Und wieder wird es ihre eigene Wahl sein.
Anders gesagt, werden nur diejenigen mit einer Geisteshaltung, die in alle Ewigkeit Harmonie schafft, an der Ewigkeit teilhaben können.
Ja, aber einige werden sagen, dass es in Judas heißt, dass die Engel ihren ersten Zustand nicht bewahrt haben. Das bedeutet nicht, dass sie sich in Menschen verwandelten. Es bedeutet, dass sie sündigten.
Und den Himmel verließen.
Ja, sie waren heilige Wesen, dann sündigten sie und waren gefallen.
Lass es uns im Geist der Weissagung lesen, um eine bessere Perspektive zu gewinnen. Eine Zeit lang hielten sich die beiden Klassen voneinander fern. Das Geschlecht Kains bereitet sich von seinem ersten Wohnort über die Ebenen und Täler aus, wo zuvor die Kinder Seths wohnten. Diese wiederum zogen sich in die Berge zurück, um den verderblichen Einfluss der Kainiten zu entgehen. Solange diese räumliche Trennung bestand, pflegten die Nachkommen Seths auch reinen Gottesdienst. Aber im Laufe der Zeit wagten sie, Verbindungen mit den Talbewohnern einzugehen. Das hatte die schlimmsten Folgen. Das sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren. 1. Mose 6, Vers 2. Die jungen Kainitinnen fesselten Seths Söhne so sehr, dass sie sich mit ihnen verheirateten, ohne zu bedenken, wie sehr dies Gott missfiel. Viele Anbeter Gottes erlagen den Verlockungen, die sie jetzt ständig vor Augen hatten. Sie ließen sich zur Sünde verleiten und verloren ihr besonderes heiliges Gepräge, wurden in Gesinnung und Tun diesen sittlichen Verdorbenen ähnlich. Sie kannten kein siebentes Gebot mehr und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Die Kinder Seths gingen den Weg Kains. Sie zitierte Judas 11. Nur noch auf irdischen Wohlstand und weltliches Vergnügen bedacht, vernachlässigten sie allmählich Gottes Gebote. Die Menschen haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Hier wird Römer 1, Vers 21 zitiert. Deshalb hat sie auch Gott dahingegeben, ihn verworfenen Sinn zu tun, was nicht taugt. Vers 28. Wie tödlicher Aussatz bereitete sich die Sünde nun über die Erde aus. Wieder gab Gott sie dahin in ihren verworfenen Sinn. Das war Gottes zulassender Wille. Warum ließ Gott so etwas zu?
Weil es sich zeigen muss, was es bedeutet und was dann passiert, wenn man nicht seine Geisteshaltung wählt.
Ah, es ist ein weiterer Beweis, dass Gott nicht zwingt, sondern dass er Entscheidungsfreiheit zugesteht. Aber Satan tut das nicht.
Wenn wir das lesen, können wir sehen, dass wir wieder an diesem Punkt in der Geschichte stehen.
Wenn wir jetzt in die Geschichte der Antike zurückgehen, zur Geschichte der Assyrer und Babyloner, gibt es dort diese interessante Geschichte vom Gott Marduk und dem Zeichen des Anu, was das Schwert und der Dreizack ist. Der Dreizack ist hier zu sehen und das Schwert ist das Symbol der Autorität. Stimmt's? Wenn man genau hinsieht, kann man hier am Saum ein Zeichen erkennen, das als Zeichen des Anu bekannt ist. Anu gab Kain ein Zeichen. Marduk repräsentiert in Wirklichkeit Kain. Oder später Henoch. Oder später Lamech. Oder wer auch immer der nachfolgende Herrscher war.
Or later Henoch. Or later Lamech. Or whoever the successive ruler is. And he has.
Und er hatte Autorität über diese schreckliche Kreatur hier herüben, die die Kinder des Ungehorsams sind. Die Kinder des Ungehorsams, oder anders ausgedrückt, diese Welt, sollte unter der Herrschaft Kains stehen. Und die Bestrafungen waren tatsächlich ziemlich hart. Das ist ziemlich interessant. Meine Frau unterrichtete tatsächlich einmal in einer Schule für benachteiligte Kinder. Die Kinder kamen aus schrecklichen Verhältnissen. Irgendwann wusste sie sich keinen Rat mehr, wie sie mit deren Ungehorsam zurechtkommen sollte, denn sie versuchte freundlich und christlich zu sein. Aber für die Kinder war das nur ein Witz. Eines Tages kam sie zu dem Schluss, dass das so in ihrer Klasse nicht funktionierte. Also sagte sie, hört mal, wir machen etwas Neues. Ich werde die Regeln nicht mehr aufstellen. Ich übertrage euch die Verantwortung. Jetzt macht ihr, die ihr alle ungehorsam seid, die Regeln. Wenn jemand dieses oder jenes macht, welche Strafe legt ihr dafür fest? Und sie schrieb die Regeln auf die Tafel. Sie fragte die Kinder, wollt ihr euch dafür entscheiden? Sind das die Regeln, die ihr wollt? Und diese Regeln waren so streng, 10-mal schlimmer als das, was sie gemacht hätte. 70-mal 7. Und weißt du was?
70-mal 7.
Sie setzten sie durch. Es war der einzige Weg, die Klasse unter Kontrolle zu bringen. Und das war genau das, was Gott machte. Gott sagte, ihr wollt nicht auf mich hören, ihr seid Kinder der Rebellion und ich werde die Kinder der Rebellion über die Kinder der Rebellion setzen und das wird das Problem lösen.
Ja.
Wenn ihr dies oder jenes macht, wird das die Konsequenz sein. Und so funktioniert das mit den Kindern des Ungehorsams, außer wenn jemand natürlich ein Insider war. Dann kam er auch mit Mord davon, stimmt's? Was sogar heute noch der Fall ist.
Ja.
So geschah das. Im Grunde ist diese Geschichte von Marduk, der seine Macht vom Gott Anu bekam, die Geschichte von Kain, der das Zeichen der Autorität empfing. Was war dieses Siegel der Autorität? Nun, es wurde immer als dieser Stern symbolisiert, der zum Stern von Ishtar wurde. Oder das Zeichen von Shamash. Es wird auch als Sonnenrad bezeichnet. Dann hatten diese antiken Könige immer ein Zeichen ihrer Autorität. Hier kann man sehen, dass es im Grunde zwei Kreuze oder Sterne sind, die übereinander gelegt wurden. Eines mit gewellten Linien, das andere mit geraden Linien. Die gewellten Linie steht für weibliche Form und die andere für die männliche. Es ist auch wie Yin-Yang, männlich-weiblich, Androgyn, Baphomet. Der Gott des Satanismus ist Androgyn. Er ist sowohl männlich wie weiblich.
Ja.
Hier hat man die Götter Ishtar und hier ist der Stern ihrer Autorität. Ob es jetzt in der männlichen oder weiblichen Form ist, spielt keine Rolle. Es ist ein Yin-Yang-System. Das ist der Stern ihrer Autorität. Wenn wir uns wieder die Geschichte betrachten, gibt es ein paar sehr interessante Parallelen. Hier hat man beispielsweise ein assyrisches Relief. Hier sieht man den assyrischen König und hier ein paar Vasallen, Untergebene, die ihm huldigen. Es ist sehr interessant, dass dieser schwarze Obelisk vom Salmanasar dem Dritten zeigt, wer dieser Vasall ist, der sich hier herüben niederwirft. Es zeigt, dass es Jehu ist. Das ist unglaublich. Hier war dieser König und beachte seine Kopfbedeckung. Der hier hatte die Autorität. Und jeder andere Staat musste sich dieser Autorität unterordnen. Und Jehu repräsentierte die Nordstämme Israels. Und er war klar ersichtlich untertan von Salmanasar. Hier war also dieser König, der das Zeichen Kains zeigte, das Zeichen seiner Autorität. Und Jehu war ihm gehorsam. Aber er war frei, ein Herrscher in seinem eigenen Land zu sein. Mit der Erlaubnis von Salmanasar. Und um diese Freiheit anzuzeigen, hat er einen bestimmten Hut auf, der die phrygische Mütze genannt wird. Hier kann man sehen, wie diese Männer Geschenke bringen und alle tragen sie die gleiche Mütze. Ist das nicht interessant? Daher bezieht der Okkultismus seinen Symbolismus. Anders gesagt, war es Jehu nur erlaubt zu herrschen, wenn er sich unterwarf und vor Salmanasar verbeugte.
Der mit dem anderen Zeichen.
Ja, mit dem Zeichen. Martin, ist es möglich, dass es heute eine Macht gibt, die den Sonnengott repräsentiert und das Zeichen Kains hat oder dem die Macht Salmanassars und das Zeichen Anus zur Verfügung steht? Jeder andere Herrscher mag als freier Mann herrschen, wenn er sich vor dieser Macht beugt?
Definitiv. Es mag eine souveräne Nation sein, aber doch nicht so souverän. Sie ist immer noch unter seiner Souveränität.
Also Martin, wenn dieser Mann Jehu ein Israelit war, hätte er dann nicht ein anderes Denken haben sollen? Sollte in seinem Denken nicht ein "Du sollst dich vor niemanden niederwerfen" stecken? Nun, lass uns das in unsere moderne Zeit mitnehmen. Hier ist der Gott Mithra und er hat die gleiche Mütze. Das heißt, dieses Denken besagt, du hast Freiheit, vorausgesetzt, dass du dich meiner Autorität beugst.
Ja, so ist es. Solange du dich an ihre Regeln hältst, hast du Freiheit.
Okay. Hier ist das Symbol der Macht der Vereinigten Staaten, des Senats der Vereinigten Staaten. Er hat als sein Symbol die phrygische Mütze. Martin, das ist jetzt eine kleine freche Frage. Wer trug diese Mütze? War es Jehu oder Salmanasar?
Jehu.
Wer war wem unterworfen?
Jehu war Salmanasar unterworfen.
Martin, ist der Senat dann auch jemand anderem unterworfen, weil er eine phrygische Mütze hat?
Muss er wohl.
Er ist also ein freier Herrscher, aber er muss seine Autorität, regieren zu dürfen, von einer anderen Macht bekommen. Wer ist der Salmanasar, der dem Senat die Macht gibt, Gesetze zu machen? Könnten wir diese Frage stellen?
Ich denke, dass es eine sehr wichtige Frage ist.
Okay. Wie setzen Sie Ihre Autorität durch? Hier ist das US-amerikanische Heeresministerium. Was haben wir denn hier?
Wieder eine phrygische Mütze.
Und was ist über ihr?
Die Schlange.
Aha, die Schlange. Wer gibt die Macht der Schlange auf dieser Erde weiter? Diese Frage lassen wir einfach im Raum stehen, okay? Martin, lass uns einfach mal nach Rom gehen. Hier ist die Kirche Il Gesù. Chiesa del Gesù, die Mutterkirche der Gesellschaft Jesu.
Der Jesuiten.
Ja, der Jesuiten. Wenn man die Kirche betritt, wird einem das hier auffallen. Das Symbol der Frauen, die Blitze in ihrer Hand halten. Sie steht natürlich für die römische Kirche. Sie hält ein Kreuz in ihrer Hand und hier sind Martin Luther und Calvin, die niederstürzen und von ihrer Macht überwältigt sind. Dann ist hier drüben ein Engel, der die Schriften von Martin Luther zerreißt, was im Grunde die Bibel ist. Martin, das ist auch die Macht, die beansprucht, beide Schwerter zu besitzen. Das säkuläre Schwert des Staates. Anders gesagt, übt sie Macht über den Staat aus. Und sie hat das Schwert des Geistes. Das ist doch interessant.
Also hat sie ebenso einen religiösen Teil.
Es ist faszinierend, wenn man sich den Petersplatz mit dem Obelisken in der Mitte ansieht, der offenkundig einen heidnischen Ursprung hat. Das größte Zeichen Annus in der Welt hat man gleich hier, mit den zwei übereinandergelegten Kreuzen. Genau genommen bewirbt er in der Welt, dass er das Zeichen Kains hat, das Zeichen der Autorität. Sogar die Vereinigten Staaten von Amerika, sogar deren mächtigstes Militär hat die phrygische Mütze. Die bedeutet, dass sie Untertanen sind. Lass uns diesen Tempel der Freimaurerei betrachten, der vom Supreme Council in Washington ist. Wenn man eintritt, hat die Freimaurerei ebenfalls das Zeichen Anus. So wie es von Shamash und Marduk getragen wurde. Sie haben also das Zeichen Kains.
Ja.
Die Autorität, um über die Kinder des Ungehorsams zu herrschen. So wie die Klasse meiner Frau damals die Regeln aufstellen musste, um den Ungehorsam der Ungehorsamen im Zaum zu halten. Genau genommen wurden die Anführer des Ungehorsams zu Durchsetzern.
Ja.
Genau das machte Gott. Lass uns zu einem anderen Ort gehen. Hier hat man den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Überall, wohin man geht, hat man das Zeichen Anus. Das bedeutet, das Zeichen der Autorität, um Bestrafungen durchzusetzen, sogar 70 mal 7 mal. Während Gott uns bittet, 70 mal 7-fach zu vergeben. Doch sie setzen ihre Bestrafung 70 mal 7 mal um. Die Freimaurerei und die Regierung waren schon immer auf Linie. Das kannst du nachprüfen, das ist keine Verschwörung. Das ist zufälligerweise einfach eine Tatsache. Und auch die religiöse Welt macht gemeinsame Sache mit diesem System. Hier ist ein Bild mit Billy Graham und Hoover, der natürlich ein hoher Freimaurer war. Er war auch ein Schriner Freimaurer. Und hier ist die Verbindung mit dem Papsttum. Sie sind alle untereinander verbunden. Das ist keine Verschwörung. Hier ist Norman Vincent Peale zu sehen, der im Grunde der protestantische Vater von Leuten wie Robert Schuller und sogar Donald Trump war. Ratgeber.
Ja, sein Spiritueller.
Wir lasen ja, was Morrison, Dogma und Blavatsky über die wahren Herrscher erklärten. Hier Harry Truman. Ob das jetzt der Bereich der Politik ist oder der modernen Religion. Martin, folgst du dem Zeichen Kains oder folgst du dem Zeichen Gottes?
Martin, are you following the mark of Cain or are you following the mark of God?
Ich möchte dem Zeichen Gottes folgen.
Now,
zeigt sich nicht in deinem Gehorsam gegen alle Gebote Gottes, dass du dem Zeichen Gottes folgst?
So ist es.
Gehorcht die religiöse Welt heute allen Geboten Gottes oder gehorchen sie dem Nachfolger von Salmanasar und dem König von Babylon?
So ist es. Sie haben das Zeichen Anus.
Ist es nicht interessant, dass es sogar bei den Juden kommt? Netanyahu dankt dem Papst für die Entlassung der Juden, was den Tod Jesu betrifft.
Ja, wer hat die Autorität, das zu machen?
Der Papst hat die Autorität. Martin, übt er das Zeichen Anus aus? Trägt er das Zeichen Kains? Nun, Martin, die katholische Kirche sagt, dass der Sonntag das Zeichen ihrer Autorität ist. Die Kirche steht über der Bibel und diese Verlegung der Sabbatheiligung ist der Beweis dieser Tatsache aus Catholic Record vom 1. September 1923. Wir haben zwei Autoritäten, genau wie in der antiken Welt. Man hatte die Autorität Kains. Und man hatte diejenigen, die an der Autorität Gottes festhielten. Leider fingen sie an, sich zu vermischen. Das Ergebnis davon ist das, was wir heute in der Welt haben. Die katholische Kirche sagt, dass man den Sonntag halten muss. Papst Johannes Paul II. Sagt, ein Mensch, der die Heiligkeit des Sonntags verletzt, soll als Heretiker bestraft werden. Martin, was war die Strafe für einen Heretiker?
Folter und Tod.
Wer übt diese Art von Autorität aus? Wobei derjenige, der ihr Gesetz verletzt, das übrigens Gottes Gesetz widerspricht, bestraft werden soll.
Kain hatte diese Autorität.
Kain hatte diese Autorität und sie üben diese Autorität heute aus. Okay, und sie geben es ihren Vasallen, die die phrygischen Mützen tragen, die ihrerseits ein Symbol der französischen Revolution ist, die ein Symbol der Freimaurer ist, die ein Symbol dieses ganzen Konflikts, dieses ganzen Widerstands der Geister von Anfang an ist. Katholische Kirche und Gewerkschaften bilden eine heilige Allianz, um die Beachtung des Sonntags durchzusetzen. Heute mehr denn je. Das Ganze fing in den Tagen Benedikts an. Aber wir wissen, dass Papst Franziskus Treffen mit den größten Gewerkschaften aller Zeiten hatte. Mit genau dem gleichen Ziel. Martin, stehen Sie mit der Autorität Gottes im Krieg?
Hundertprozentig.
Gibt es einen Widerstreit der Geister? Wenn man hinuntergeht in den Schrein dieses 33 Grad Freimaurertempels in Washington, kommt man in einen Raum, der Albert Pike Raum genannt wird. Dieser Mann, der sagt, dass Luzifer der wahre Sohn Gottes ist, erhält so viel Verehrung und doch akzeptiert die Welt es und denkt, dass es eine wunderbare Sache ist.
And yet the world accepts it and thinks that it is the marvelous thing.
If you go to the Königinnen, Königen und Prinzen dieser Welt, gehören sie nicht alle diesem System an? Üben sie das Zeichen Kains aus oder unterstellen sie sich dem Zeichen Gottes?
Sie üben das Zeichen Kains aus.
Und ihr Motto ist Ordo ab Chao. Ordnung aus dem Chaos. Wir haben unseren Teil des Chaos erlebt.
Auch wenn momentan Chaos herrscht, werden sie zu dieser Ordnung kommen.
Okay. Was ist letztendlich ihr Ziel? Die Welt von jedem zu befreien, der sich Gott unterstellt.
Ja.
Und sie werden Chaos nutzen, um ihre Ordnung zu schaffen, stimmt's?
Jeder, der gegen sie, gegen ihre Autorität geht.
Hier ist ein interessanter Artikel vom 12. März 2022. Wie die Ukraine zum Schmelztiegel der neuen Weltordnung wurde. Russlands Einmarsch in die Ukraine wurde von Politikern und Kommentatoren als Zäsur in der modernen Geschichte beschrieben, ein Wendepunkt, dessen Wichtigkeit mit den Angriffen vom 9. September 2002 in den USA, dem Fall der Berliner Mauer 1989 und sogar der Ermordung J.F. Kennedys 1963 vergleichbar ist. Ob diese schicksalshafte Sichtweise des Krieges sich als gerechtfertigt herausstellt, können uns nur die Zeit und zukünftige Historiker sagen. Aber es besteht kein Zweifel, dass in den Tagen der Gewalt und des Chaos nach dem 24. Februar die etablierte internationale Ordnung erschüttert wurde und in mancher Hinsicht auf außergewöhnliche, unerwartete und oft unwillkommene Weise gekippt wurde. Die Ukraine, ein Land der Schnittstelle zwischen Europa und Asien, das kaum bekannt und oft ignoriert wurde, wurde über Nacht zum Wendepunkt einer neuen Weltordnung, ein Katalysator und Auslöser für einen radikalen Umbruch. Hört sich das danach an, dass es zu Ihrer Agenda passt?
Ordnung aus dem Chaos.
Martin, wir hatten unseren Teil Chaos während der letzten beiden Jahre. Gab es da einen Widerstreit der Geister darum, wer auf wessen Entscheidungen hören sollte?
Oh, definitiv. Kam aus diesem Chaos, das wir hatten, nicht eine gewisse Ordnung heraus?
Ja, es gibt neue Regeln. Nun, Martin, stimmen diese Regeln mit der Art und Weise überein, in der Gott Dinge machen würde, der erlaubt, dass die Gewissensfreiheit ihren Lauf nimmt? Oder sind sie drakonisch?
Sie sind drakonisch, aber laut den Leuten, die sie gemacht haben, sind sie zu deinem Wohl.
Wer bestimmt also mein eigenes Wohl?
Ja, sie machen das.
Sie machen es. Sie machen das. Sie werden entscheiden, was ich brauche, was ich einkaufen kann, wie ich einkaufen kann, wie ich mich verhalten soll. Und wenn das nicht passt, ist die Bestrafung dafür 70 mal 7, richtig?
Mhm.
Sie trampeln dich mit Pferden nieder. wenn ich mich nicht füge? Ist das das Zeichen Kains oder das Zeichen Gottes?
Kains.
Ist das Gottes Geisteshaltung oder die Geisteshaltung Kains?
Das Denken Kains, definitiv.
Gott erlaubt Kain sogar, siebenfach zu bestrafen. Aber Lamech sagt, nein, ich mache es 70-mal siebenfach. Ist das nicht interessant? Nun gut, wir steuern auf das Ende des großen Kampfes zu, auf den letzten Zusammenprall der Geister. Das Wort Gottes hat vor der herannahenden Gefahr gewarnt. Bleibt diese Warnung unbeachtet, so wird die protestantische Welt erfahren, was Roms Absichten wirklich sind. Doch erst, wenn es zu spät ist, den Schlingen zu ertrinnen. Rom nimmt im Stillen an Macht zu. Seine Lehren üben auf Parlamente, auf Kirchen und auf die Herzen der Menschen ihren Einfluss aus. Es türmt seine hohen und gewaltigen Bauwerke auf, in deren geheimen Verließen sich die früheren Verfolgungen wiederholen werden. Heimlich und unverdächtig stärkt es seine Kräfte, um seine Endziele zu fördern, wenn die Zeit da ist, zum Schlag auszuholen. Alles, wonach es verlangt, ist eine günstige Angriffsposition, und diese ist ihm bereits zugestanden. Wir werden bald sehen und fühlen, wohin römischer Geist zielt. Wer dem Wort Gottes glauben und gehorchen will, wird sich dadurch Schmach und Verfolgung zuziehen. Steuern wir auf einen Zusammenprall der Geister zu?
Ich glaube nicht, dass wir darauf zusteuern. Wir sind schon da.
Wir stecken schon in einem Zusammenstoß der Geister. Ist es wichtig, dass wir die Botschaft hinausbringen?
Und zwar jetzt.
Ist es wichtig, dass die Menschen davor gewarnt werden, was die Konsequenzen sein werden, wenn wir dieser Gesinnung folgen? Martin, Philipper 2, Vers 5 sagt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Mögen alle gewillt sein, für diese Botschaft einzustehen. Für diese Wahl zwischen zwei Geisteshaltungen. Lasst uns zusammenarbeiten, um der Welt die Botschaft der Erlösung und der letzten Warnung zu bringen, damit die Menschen informierte Entscheidungen treffen können. Lass uns beten. Himmlischer Vater, es gibt wirklich einen Widerstreit der Geister. Schließlich wird der Widerstreit der Geisteshaltungen seinen Höhepunkt in der größten Verfolgung finden, die diese Welt je gesehen hat. Aber du hast versprochen, dass 1000 von unseren Seiten fallen mögen und 10.000 zu unseren Rechten, aber dass es uns nicht treffen wird. Hilf uns, die richtige Wahl zu treffen und auf das Kreuz zu schauen. Diese Garantie, dass der, der die Regeln im Himmel macht, der mitfühlende Gott ist, der bereit ist, für jene zu sterben, die seine Gesetze übertreten haben. Gib uns Mut, in der Zeit, in der wir leben, für Gerechtigkeit und Wahrheit einzustehen. Das ist mein Gebet, in Jesu Namen. Amen.
Amen.